Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Mit dem Wochenspruch aus Jesaja 1 möchte ich euch heute Morgen zum Gottesdienst am 27.12. herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich zur Organistin Frau Lommel, alle die, die später den Gottesdienst in elektronischer Form sich noch anhören werden, und natürlich auch Sie, Herr Werner, vielen Dank, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Abzukündigen habe ich den Silvestergott, also erstmal morgen Gebetskreis, morgen 19.15 Uhr Gebetskreis. An Silvester, das stimmt doch nicht, feiern wir 18.30 Uhr Gottesdienst. Genau. Also an Silvester feiern wir um 17 Uhr Gottesdienst und in der üblichen Weise müsst ihr euch dann dazu anmelden. Am Neujahrstag findet kein Gottesdienst statt. Dann zu den Kollekten. Ich hatte ja gesagt, dass ich Brot für die Welt etwas später auszähle, weil erfahrungsgemäß immer noch was dazukommt. Und so war es auch. Also am Heiligen Abend haben wir ja die Kollekte erhoben für Brot für die Welt. Und es sind insgesamt 1.072,85 € zusammengekommen. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte vom ersten Weihnachtsfeiertag vorgestern, die betrug 45,50 €, war für die eigene Gemeinde bestimmt, genauso wie heute auch die Kollekte für die eigene Gemeinde bestimmt ist. Genau. Und Silvester haben wir Kollekte dann für den CVJM Westbund. So ist es geplant. Lied hat mir angezeigt. Gut, dann hören wir jetzt das Lied 39.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, auch ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen heute zu diesem Gottesdienst an einem Sonntag, der den aufregenden Namen trägt, erster Sonntag nach dem Weihnachtsfest. Es ist so ein bisschen ein komischer Sonntag, in Anführungszeichen gesprochen. Weihnachten ist vorbei, aber mit dieser Zeit, wir wissen nicht so richtig mit ihr anzufangen. Alltag ist eigentlich noch nicht wieder eingekehrt. Und doch, auch diese Zeit hat natürlich ihren eigenen Wert. Liturgisch gesehen sind wir mittendrin in der Weihnachtszeit. Die ist mit dem Weihnachtsfest nicht zu Ende gegangen, sondern hat mit dem Weihnachtsfest eigentlich erst begonnen. Wir sind mittendrin und wir schauen zurück in diesem Gottesdienst auf die Zeit, was nach der Geburt von Jesus Christus passiert ist. Wir schauen uns die heilige Familie und insbesondere einen, der so ein bisschen eher im Hintergrund steht, heute im Gottesdienst mal genauer an. Wir hören auf Worte aus Psalm 71. Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist meine Zuversicht, Herr mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Du lässest mich erfahren viele und große Angst und tröstest mich wieder. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sollen fröhlich sein und dir Lob singen. Kommt, lasst uns anbeten. Vielleicht stimmen wir doch immer wieder ein in das Klagelied der Welt. Vielleicht lassen wir uns immer wieder überwältigen von Schmerz und von Enttäuschungen. Und vielleicht übersehen wir die Zeichen deiner Nähe und Hilfe. Herr, erbarme dich. Jesus Christus spricht, ich bin gekommen in die Welt als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir wollen beten. Gott, du Ursprung des Lichtes, als Jesus geboren wurde, haben Menschen ein Licht gesehen in der Finsternis, Licht von deinem Lichte. Wir bitten dich, hilf du uns sehen und hilf uns glauben, damit sich deine Freude überall verbreitet, damit es heller werden kann, in unserer dunklen Welt. Amen. Liebe Gemeinde, worauf gründet sich unser Glauben? Unser Glauben gründet sich nicht auf irgendetwas, was sich ein Matthäus, ein Johannes irgendwo am Schreibtisch erdacht und aufgeschrieben hat, sondern er gründet sich auf etwas, auf jemanden, der leibhaftig unter uns Menschen gelebt hat, den man sehen konnte, mit dem man sprechen konnte, auf ein reales Geschehen. Davon berichtet uns Johannes in der Schriftlesung.
Also ich lese aus dem ersten Brief des Apostel Johannes. Jesus Christus, das Wort des Lebens. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lass uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lied Nummer 36, Fröhlich soll mein Herz springen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht erinnern Sie sich noch, es ist ein paar Jahre her, da gab es eine Fernsehwerbung von Edeka. Da standen zwei kleine Kinder vor der Fleischtheke und haben mit dem Verkäufer gesprochen. Und haben gefragt nach etwas, was ganz einfach und völlig problemlos zuzubereiten ist. Und da sagte der Edeka-Mitarbeiter, Entrecôte. Entrecôte von beiden Seiten, einmal kurz 4 Minuten braten und fertig ist es. Schafft jeder. Man sah dann eine zweite Szene. Da erfährt man, dass die Kinder ein wirklich ganz einfaches, wirklich idiotensicheres Essen gesucht haben, für Weihnachten, was sogar ihr Papa zubereiten konnte, ohne dass irgendwas dabei passiert. Dieser Werbespot war irgendwie witzig, habe ich in der Erinnerung. Man hat geschmunzelt beim Zuschauen und Zuhören über diese schlauen Kinder und den etwas dümmlich neben dabei stehenden Vater. Eigentlich hätte es diesen Vater gar nicht gebraucht, wenn es darum ging, dieses Fleisch zuzubereiten. Denn das hätten die Kinderchen genauso gut, was sage ich, wahrscheinlich besser hingekriegt als der Vater. Im Grunde hatte dieser Vater nur den einzigen Zweck, nämlich zu zeigen, wie schlau und wie gewitzt die beiden kleinen Mädchen sind. Und bestimmt haben sich in diesem Moment mit mir zusammen alle Väter genüsslich in ihrem Fernsehsessel zurückgelehnt und haben bei sich gedacht, wie gut, dass ich nicht so ein komischer Heini bin wie der Papa, der da nur so dabei steht. Als ich vor ein paar Tagen bei uns im Wohnzimmer die Weihnachtskrippe aufgebaut habe und habe die einzelnen Figuren an ihre Plätze gestellt, da musste ich irgendwie wieder an diesen armen und hilflosen Edeka-Vater denken. Denn der Einzige, der immer wie verloren rumsteht in der Weihnachtskrippe, das ist Josef, der Ziehvater von Jesus. Und wenn vor lauter Getier, vor Ochs und Esel und den Hirten und den Schafen, die sich da tummeln, und dann kommen noch die Könige dazu, wenn da kaum mehr Platz ist für das Neugeborene, dann rückt man den Josef gerne mal so ein bisschen nach hinten in die Ecke, so ins Halbdunkel, den braucht man ja eigentlich auch gar nicht. Irgendwann habe ich mal in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen über Josef, der hieß Marias Mann, das unbekannte Wesen. Und diesen Titel klaue ich mir mal für die Predigt. Ich habe gedacht, das passt auch für deine Predigt. Marias Mann, das unbekannte Wesen. Und vielleicht können wir diesem unbekannten Wesen ja doch so ein kleines bisschen auf die Spur kommen. Ich lese einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, aus dem 2. Kapitel. Die Geschichte kennen Sie alle. Als die Weisen aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm dein Kindlein und seine Mutter mit und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tode des Herodes. Damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war anstatt seines Vaters Herodes, da fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er den Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Herr, wir bitten, segne du unser Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte verläuft schnell. Da geht es Schlag auf Schlag. Es ist so atemlos, man kommt beim Lesen oder Hören kaum mit. Eben noch erfahren wir, Jesus wurde geboren und schwupps, schon haben die Weisen aus dem Morgenlande ihre Geschenke abgeliefert. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und kaum sind die aus dem Stall wieder raus, da kommt's für die junge Familie richtig knüppeldicke. Herodes, ein blutrünstiger und misstrauischer Tyrann, der hat über die drei Weisen von einem neuen König etwas gehört. Und das lässt ihm keine Ruhe und er befürchtet, ein neuer König, der wird mir meinen Thron streitig machen wollen. Und wir alle wissen nicht erst seit Hitler oder Stalin, dass Diktatoren immer dann besonders unberechenbar sind, wenn sie sich wie auch immer in die Enge getrieben fühlen. Herodes versucht also, das neugeborene Kind in seine Gewalt zu bringen. Und das ist eine schlimme Lage für die Familie. Was ist zu tun? Wie kann man sie schützen? Wie kann man der drohenden Gefahr entgehen? Und genau jetzt, liebe Gemeinde, jetzt, wo die Not richtig riesengroß ist, wo das Leben des Kindes unmittelbar bedroht ist, da kommt die erste große Stunde von Josef. Ein Mann, der bisher eher im Stillen gewirkt hat, dieser irdische Vater von Jesus. Gott im Himmel, der eigentliche Vater, der hat, wenn wir es recht sehen, die Rolle eines Elternteils, so wie wir das wahrnehmen, ja nicht eigentlich ausgefüllt. Maria war natürlich noch da. Also noch einmal, welche Aufgabe hatte Josef in diesem Dreiecksverhältnis, das mit ihm dann zu einem Vierecksverhältnis geworden ist? Können wir von diesem Josef eigentlich irgendetwas lernen? Ausgerechnet von ihm, der ja nach dem ersten Anschein nicht allzu viel zu bieten hat. Liebe Schwestern und Brüder, vor ein paar Tagen haben wir die Geburt Jesu Christi gefeiert. Und wenn wir es uns recht überlegen, dieser Jesus ist ja aufgewachsen in ziemlich modern anmutenden Verhältnissen in einer Patchwork-Familie. Man kann das gut finden, man kann das schlecht finden. Jesu Mutter Maria war verheiratet mit jemandem, Josef, der ganz offensichtlich nicht der leibhaftige Vater des Kindes gewesen ist. Und später lebten in diesem Haushalt noch mindestens 6 Halbgeschwister von Jesus, 4 Brüder, die Namen kennen wir aus dem Neuen Testament, und eine unbekannte Zahl von Schwestern. Die Vaterstelle in dieser Familie hatte ganz sicherlich Josef inne. Josef war gelernter Zimmermann. Er war sicherlich der Ernährer der Familie. Er hat, so dürfen wir wenigstens vermuten, auch bei der Erziehung des Jesuskindes eine gewisse Rolle gespielt. Wer war das, dieser Josef? Das erste Bild, das wir alle sicherlich von Josef haben, das uns in gewisser Weise geprägt hat, ist wahrscheinlich tatsächlich das Bild des Josef, dieser steifen Figur in der Krippe oder Abbildungen, Bilder von einer Krippe, von dem Geschehen rund um die Geburt von Jesus. Es sind diese Figuren, die besonders kleine Kinder in ihren Bann ziehen. An Maria, der besorgten Mutter, kommt keiner vorbei. Kinder sind vielleicht auch fasziniert von den sogenannten heiligen drei Königen mit ihren wertvollen Geschenken. Vielleicht gucken sie nach den Hirten. Manchmal haben die so ein Lämmchen auf dem Arm. Ochs und Esel sind immer interessant. Aber dieser komische Mann, der da hinten im Halbdunkel steht, er bleibt doch immer eine blasse Gestalt. Ein richtiges Eigenleben hat er kaum. Selbstständiges Handeln ist offensichtlich nicht sein Ding. Eine stumme Figur im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon einmal aufgefallen ist, dass Josef in diesem ganzen Geschehen rund um die Geburt, ja, eigentlich im ganzen Neuen Testament, nicht ein einziges Wort spricht. Das letzte Mal hören wir von ihm, als Jesus mit 12 Jahren bei einem Jerusalem-Besuch seine Familie plötzlich vermisst wird. Und dann hören wir nie wieder was von ihm. Er verschwindet sang- und klanglos und ohne, dass ihn jemand vermissen würde, aus den Evangelien. Gerade 14 Mal wird der Josef erwähnt in der Bibel. Und das ist extremst wenig gegenüber Maria, die mehrere hundert Mal erwähnt wird. Josef hatte einen Beruf, der auf Griechisch Tekton heißt. Tekton. Martin Luther übersetzt das mit Zimmermann. Aber Josef war kein Möbeltischler. Er war vielmehr so etwas wie ein Bauhandwerker. Einer, der sich mit Holz, aber auch mit Steinen ausgekannt hat. Und das war ein richtig gesuchter Beruf zur damaligen Zeit. Und Josef ist sicherlich kein armer Mann gewesen. König Herodes hat in seinem Land eine rege Bautätigkeit entfaltet. Wir denken allein an den Tempel, den er neu errichten ließ. Ein gewaltiges Bauwerk in seiner Zeit. Und gerade mal 6 Kilometer von Nazareth ließ dann sein Sohn und Nachfolger Antipas eine ganz neue Stadt aus dem Boden stampfen. Also Arbeit hat es für jemanden wie Josef mit Sicherheit genug gegeben. Und eigentlich auch dann für Jesus. Denn der hat ja den Beruf seines Vaters, seines irdischen Vaters, übernommen. Soweit alles klar, die Äußerlichkeiten, liebe Gemeinde. Aber was war Josef wohl für ein Mensch gewesen? Wie würde er auf uns wirken, wenn er uns nachher draußen auf der Straße begegnet? Wäre er sympathisch oder wirklich so unnahbar, wie er in den Evangelien rüberkommt? Als prägend für seinen Charakter nennt uns die Bibel vor allem seine Gerechtigkeit. Josef der Gerechte heißt es. Und das ist richtig spannend. Denn kein anderer Mensch, nicht einer, wird im Neuen Testament als gerecht bezeichnet. Gerecht ist eine Eigenschaft von Gott, die wir Menschen so nie bekommen können. Josef aber wird als gerecht bezeichnet. Wir dürfen also vermuten, das ist nicht nur einfach so dahingeschrieben, das hat eine Bedeutung. Und nach damaligem Verständnis kann das zweierlei bedeuten. Josef war gottesfürchtig, hat also die Gesetze und Gebote Gottes eingehalten und er war seinen Mitmenschen gegenüber großherzig, offen. Wir erinnern uns daran, dass Josef ja seine unverhofft schwanger gewordene Verlobte in aller Stille aus ihrem Ehegelübnis freilassen wollte. Klingt für uns erstmal ein bisschen zwiespältig, hatte aber eine allerbeste Absicht hat dahinter gestanden. Josef hätte sie nämlich damit den Zugriff der Gerichte entzogen und hätte ihren guten Ruf dadurch geschützt. Der war also wirklich großherzig und sicher alles andere als ein Feigling. Diese Großherzigkeit von Jesus zeigt sich auch später darin, dass er ja dieses Kind, das gar nicht von ihm stammt, mit in seine Familie aufnimmt und behandelt, als wäre es sein eigener Sohn. Und er ist es auch gewesen, der dem Kind den Namen Jesus verpasst hat. Er schützt damit dieses kleine Kind, wenn er es in eine richtige Familie mit aufnimmt. Die Menschen damals in Nazareth, die wussten ja nichts von den Umständen der Geburt. Für die Leute dort ist Jesus ganz selbstverständlich der leibliche Sohn von Josef gewesen. Und deswegen ziehen wir an dieser Stelle rück mal ein Zwischenfazit. Mit seiner großherzigen und völlig uneinnützigen Einstellung gibt Josef uns doch ein glänzendes Beispiel für ein wirklich christliches Leben. So eine Einstellung, wie der Josef die gehabt hat, liebe Schwestern und Brüder, die ist heute immer noch von großem Wert und vielleicht hat sie im Moment mehr Wert als alles andere. Besonders aufschlussreich ist sicherlich auch, dass bei Josef auffällig oft von Träumen die Rede ist. Und man könnte auf den Gedanken kommen, ja, der Josef war halt ein Träumer, der ist im wirklichen Leben nicht so recht zu Rande gekommen. Ganz im Gegenteil. Josef war offen für Impulse von außen. Er hat sich bei seinen Entscheidungen eben nicht nur auf sich selber verlassen, auf seinen eigenen mehr oder weniger brillanten Verstand vielleicht. Wir brauchen uns nicht zu fragen, warum Josef nach der Geburt von Jesus auf einmal so aktiv wird. Wodurch wurde er angetrieben? Was für ein Motor hat ihn da in Gang gesetzt? Die Antwort ist vielleicht merkwürdig, aber sie ist zugleich völlig naheliegend. Es sind diese Träume, die den Josef antreiben. Von 3 Träumen wird uns berichtet und jedes Mal gibt ein Engel dem Josef einen Befehl. Im 3. Traum ist es sogar Gott selbst. Engel sind Boten Gottes. Ja, sogar noch mehr. Gott ist in seinen Engeln wirklich gegenwärtig. Josef soll Frau und Kind nehmen und soll so schnell es geht abhauen und in Ägypten sich in Sicherheit bringen. Dieses dramatische Geschehen lehrt uns eins. Wenn Gott sagt, verschwindet nach Ägypten, dann bleibt Gott nicht irgendwo zurück und schickt die Leute mal weg, sondern Gott geht mit ihnen. Gott ist mit den Flüchtlingen Maria, Josef und Jesus. Und Josef ist derjenige, der die Sache dann in die Hand nimmt, der dafür sorgt, dass Gottes Plan auch Wirklichkeit werden kann. Sie erinnern sich, mehrfach begegnet uns die Redewendung, damit erfüllt wurde die Schrift. Ich habe es eben vorgelesen. Ohne Josef wäre die Heilsgeschichte sicherlich nicht so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Sie wäre nicht an ein Ende gekommen. Immer wieder, in vielen Jahren haben die Menschen Josef eher zurückgesetzt und haben ihn kleingeredet, aber für Gottes Plan ist dieser Mann sowas von wichtig gewesen. Ohne ihn wäre Jesus niemals erwachsen geworden, sicherlich nicht. Er wäre nicht getauft worden, er hätte keine Jünger um sich geschart, er hätte niemals die Bergpredigt gehalten, er hätte den Lazarus nicht vom Tode auferweckt. Und in allerletzter Konsequenz, vielleicht wäre er nie gekreuzigt und nie auferstanden. Liebe Schwestern und Brüder, entgegen dem allerersten Augenschein, Gott konnte auf Josef nicht verzichten. Das haben wir jetzt gesehen. Er ist Bestandteil von Gottes Plan gewesen. Das ist das eine. Aber ich denke, auch für uns heute ist sein Beispiel unverzichtbar. Wie sollte Josef sich verhalten? Er war ja in einem Zwiespalt. Es war der Zwiespalt, der auch uns immer wieder beschäftigt, der so aktuell ist wie je. Der Zwiespalt zwischen Gerechtigkeit, dem gerechten Josef auf der einen Seite und Barmherzigkeit, dem barmherzigen, offenen Josef auf der anderen Seite. Das ist ein Dilemma, das uns im Alltag und weit darüber hinaus immer wieder ziemlich schmerzhaft und quälend zu schaffen macht. Stellen Sie sich vor, ein Obdachloser, ein Flüchtling oder sonst irgendein Bedürftiger klopft bei uns an die Haustür, dann gebietet es doch unser christlicher Glaube, unsere Einstellung, alles, was wir gelernt haben, großherzig zu sein, zu helfen. Und ob wir das mit einem Stückchen Brot tun, mit Geld tun, mit einem Bett für die Nacht oder ob wir am Ende gar Haus und Hof verschenken, es ist unsere Sache, es bleibt uns überlassen, das müssen wir mit uns und unserem Gewissen ausmachen. Aber sobald wir doch Verantwortung tragen für andere, Verantwortung als Eltern, als Arbeitgeber, als Verantwortung als Politiker, dann müssen wir achten auf allgemeinen Ausgleich, auf Gleichbehandlung, auf Recht und Gerechtigkeit. Und in aller Regel fällt es uns Menschen sowas von schwer. Oft ist es geradezu unmöglich, beide Dinge, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, zusammenzubringen und beides gleichermaßen walten zu lassen. Josef hätte seine Verlobte vor Gericht anklagen können. Das Recht dazu hatte er gehabt. Barmherzig ist es gewesen, dass er das nicht getan hat. Er möchte dem Gesetz gemäß handeln. aber er legt das Gesetz barmherzig aus. Diese Art der Gerechtigkeit, diese Art der Barmherzigkeit, wir dürfen vermuten, es gehörte zum Wesenskern von Josef. So war er eigentlich. Und wir dürfen vermuten, denn das gehört ja auch zum Wesenskern von Jesus. Das ist eine typische Eigenschaft von Jesus selbst, dass Jesus dies von seinem irdischen Vater übernommen und gelernt hat. Vor Gott gibt es diesen Unterschied nicht zwischen Recht und Barmherzigkeit. Gerecht zu sein bedeutet, den Willen Gottes zu erfüllen. Und wenn der Staat nicht jedem Bedürftigen ein eigenes Haus schenken kann, dann deswegen, weil er einfach nicht die Mittel dazu hat. Aber Gottes Liebe ist im Gegensatz dazu einfach grenzenlos. Und Gottes Gnade ist nicht gebunden an irdische Gerechtigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, was heißt das jetzt am Ende für uns? Es heißt nicht, dass wir unseren Blick verengen sollen. Es heißt nicht, dass wir Recht und Gerechtigkeit selbst in die Hand nehmen dürfen. Es heißt nicht, dass wir verantwortungslos denken und handeln sollen. Und es heißt schon gar nicht, dass wir uns um Gesetze nicht zu scheren brauchen, wenn wir das Gefühl haben, besonders barmherzig sein zu wollen. Die Pointe ist doch gerade, dass Josef nicht seine eigene Meinung und sein eigenes Empfinden und seine eigene Gerechtigkeit über alles stellt und sein Ding einfach durchzieht, sondern dass er auf Gott gehört hat. Und dass er auch dann auch nicht gezögert hat, sondern genau das getan hat, was Gott von ihm erwartet hat. Josef war ein Mann des Hörens und ein Mann des Tuns. Und so kann er zum Vorbild werden für uns. Durch das Hören auf die Stimme Gottes und durch die Entschlusskraft, das Gehörte auch anzupacken. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir hören Lied Nummer 38, Wunderbarer Gnadenthron. Lassen Sie uns beten. Gott, du Quelle des Lebens, Hoffnung unserer Welt. Wir sind dankbar, dankbar für jede gute Nachricht, die wir hören, für jede Stunde, in der die Waffen schweigen, für die Rettung fliehender Menschen, für Transporte mit Nahrung und für tätige Hilfe bei denen, die von Krankheit und Seuche geschlagen sind. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die an dunklen Orten ein Licht anzünden. Für Politiker, die den Frieden suchen. Für Schwestern, für Pfleger, für Ärztinnen und Ärzte und für alle, die Menschen aufnehmen. Für alle, die unbürokratisch helfen und damit neue Wege eröffnen. Gott, gib du ihnen allen Kraft, gib ihnen Klugheit und Hoffnung, damit dein liebender Wille geschehe, dein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit komme, dein Licht erfülle diese Welt. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lied Nummer 56, weil Gott in tiefer Nacht erschienen. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen richtig schönen, friedlichen Sonntag, eine gute Woche und schon mal jetzt, denn das alte Jahr sind nur noch ein paar Tage, ein wirklich gutes, gesundes und gesegnetes Jahr 2021. Ich glaube, das wünschen wir uns alle nach diesem Jahr, das so ganz anders verlaufen ist, als wir uns alle das überhaupt gedacht, irgendwie vorstellen konnten. Gehen Sie hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.